Ich habe den Psalm 40 überschrieben, endlich wieder Boden unter den Füßen. Ein Psalm Davids vorzusingen, wenn Sie ein Testament dabei haben, Psalm 40. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Herr, tue unsere Lippen auf, dass unser Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist das Kennzeichen einer lebendigen, wachen Gemeinde, dass viele reden. Wenn einer nur redet von der Kanzel, ist es ein Zeichen, dass die Gemeinde tot ist. Wenn viele reden müssen, was sie im Glauben erlebt und erfahren haben, dann ist das das Zeichen einer wachen Gemeinde. Christen müssen bestätigen, was sie in der Bibel gelesen haben und nun in ihrem Leben ebenso wiederentdeckt gefunden haben. Gestern Abend bei unserer Konfirmandenfreizeit auf der Schwäbischen Alb war das eindrucksvoll für unsere Konfirmandenmädchen, wie da einige aus dem Mädchenkreis erzählt haben, wie sie das in ihrem Glauben bestätigt gefunden haben. Das ist ein Zeugnis. Und nun trifft man immer wieder Leute, die sagen, also solche Zeugnisse, die gehen mir auf den Wecker. Die ärgern mich, die sind mir zu intim, die sind mir zu direkt, das ist abstoßend, diese persönliche Frömmigkeit, wenn da einer anfängt zu erzählen von seinen eigenen Glaubensdingen. Wenn es bei dieser Kritik nur um Formfragen ginge, das könnte man ja schnell beherzigen. Wir wären ja alle gern bereit, einige Korrekturen anzubringen. Aber wir kennen ja Stimmen, die einfach sagen, Zeugnisse sollen überhaupt nicht sein, weil das zu persönlich sei. Und da muss man nur dran denken, dass unser Gott sein ganzes Evangelium, seine ganze Botschaft, sein ganzes Wort an uns, die ganze Bibel, in persönliche Zeugnisse hineingepackt hat. Paulus hat auch seine Briefe als Paulus geschrieben, persönliche Zeugnisse. Wenn Johannes die Offenbarung geschrieben hat, dann schreibt doch er, so wie er das in der Schau von Gott gezeigt bekommen hat. Selbst die Evangelienberichte sind geprägt von der Eigenart eines Johannes, eines Markus, eines Lukas. Die großen Geschichtsberichte des Alten Testaments sind Erfahrungen mit Gott. Sogar die Psalmen, die Liederdichtungen, so wie wir sie hier haben, geben wieder, was einzelne Menschen mit Gott erlebt und erfahren haben. Also Zeugnisse müssen sein. Man muss von seinem eigenen Leben her die großen Taten Gottes in dieser Welt verkündigen. Man kann nicht das Evangelium servieren, gleichsam unter der Käseglocke, in Zellophanpapier eingepackt. Ich kann heute Morgen nicht zu Ihnen predigen und sagen, liebe Gemeinde, ich habe hier einen Text und jetzt wollen wir mal den Text zerlegen und wollen sehen, was der Text hier hat. Wir müssen sagen, wofür wir haften, was wir durch unser Leben unterschreiben können, wovon wir getroffen sind, was uns überzeugt hat und was uns gefangen nimmt in unseren Gedanken. Und das interessiert Menschen heute in unserer Welt. Das müssen Sie weitersagen. Ich möchte heute einmal darüber reden in dieser Reihe persönliche Erfahrungen mit Gott, was Zeugnisse bedeuten und was sie wirken. Zuerst einmal, Zeugnisse zeigen den rettenden Weg. Zeugnisse zeigen den rettenden Weg. Es ist ja immer wieder nett, wenn man ein wenig sich umhorcht, was so andere Menschen sich unter Christen vorstellen. Und dann trifft man ja immer auf uralte Vorurteile und dann kommt auch so ein Vorurteil, dass Christen und die Bibel die Welt mies machen. Das ist eine Sache, die lässt sich nicht ausrotten, weil Leute immer so die Botschaft des Evangeliums verstehen. Und das ist jetzt wichtig für unsere Zeugnisse, dass wir ja nicht in diese Ecke hineinblasen, ins Mies machen, denn das stimmt ja gar nicht. Lesen Sie mal moderne Romane. Lesen Sie mal Futurologen, was die heute schreiben über die Welt. Schauen Sie sich einen modernen Film an. Dann ist man erschrocken, wie pessimistisch Menschen ohne Gott heute die Welt sehen. Wie da oft der Mensch gezeichnet wird, getrieben von seinen Begierden. Nur sucht er, was ihm selber wichtig ist. Da ist man oft ganz niedergeschlagen, wenn man so ein Buch liest und legt es resignierend und fragend auf die Seite und sagt, ist die Welt wirklich so schlimm? Ich bin froh, dass die Bibel nie so über die Welt und über den Menschen redet. So nihilistisch, so zersetzend, so hoffnungslos. In der Bibel geht es noch einen Schritt weiter, trotzdem. Die Bibel sieht nicht als die schlimmste Not dieser Welt den Krieg an. Dabei wird der Krieg bestimmt nicht verharmlost. Wie furchtbar ist das, dieses Töten auf der Welt. Und die Bibel sieht nicht als schlimmste Not den Hunger an. Wer gehungert hat, weiß, wie schlimm das ist. Sondern noch schlimmer, jetzt können Sie es erst von dort aus ermessen, ist nach Meinung der Bibel die größte Not der Welt, dass wir von Gott getrennt sind und unter dem Gericht Gottes stehen. Wenn schon Menschen die Welt so zerstören können, wie furchtbar ist es erst, wenn Gott diese Welt loslässt. Ich habe lange darüber nachgedacht, was eigentlich David meint, wenn er davon spricht, von dieser grausigen Grube von Schmutz und Schlamm, in dem er gesteckt sei. Und ich habe lange gedacht, ich möchte das Ihnen nahe bringen, weil Sie aus viel persönlicher Not kommen. Da gehen Leute durch Krankheitsnöte durch oder andere, die haben große Sorgen, weil sie vielleicht beruflich auf dem wackeligen Posten sind. Bis mir auf einmal deutlich wurde, der David redet doch von was ganz anderem. Seine schlimmste Not, unter der er gelitten hat, war, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Herr, wenn du von mir weißt, wenn Gott mich mit meinem Leben fallen lässt, dann gehe ich unter. Diese nihilistischen Romanschreiber heute, diese Weltbetrachter unserer modernen Welt, die so nüchtern und brutal, realistisch die Welt schildern können, schildern doch nicht das Schlimmste, weil sie dafür gar kein Auge haben. Ich möchte noch einen anderen Gedanken da hereinbringen. In der Bibel wird immer wieder darauf hingewiesen, dass David ein Vorweiser Jesu sei. Und ich möchte einmal diesen Psalm so lesen, dass es ein Psalm Jesu wird. Ich bin erst draufgekommen, wie ich die kurzen Ausführungen Luthers drüber las, wie er einfach das so liest. Er zog mich aus der grausigen Grube am Kreuz. So liest das Luther einfach weiter. Jesus hat doch das Menschenelend am meisten durchlitten. Er hat es doch bis zum dunkelsten Punkt einmal durchlebt, was Menschenschicksal heißt. Und da hat ihn einer aus seinem engsten Freundeskreis noch verraten und ihm den Kuss auf die Stirn gedrückt. Er hat die Erbärmlichkeit dieser Welt kennengelernt, scheußlicher als Menschen sie beschreiben können. Und das, was das Einzige war, das ihn noch gehalten hat, dass er Gottes Sohn sei, da haben sie ihn noch gelästert und gehöhnt und haben sie einen Spott rausgemacht. Bist du Gottes Sohn, dann steig doch herunter. Und in dieser Not hat Jesus gerufen, Herr, lass mich doch nicht in die Hölle fallen. Mein Gott, lass mich doch nicht los. Das ist grausame Grube, das ist Schlamm, wo man meint, wo gibt's denn noch einen Halt? Wo kann man denn noch geborgen sein? Und das hat Jesus bestätigt, selbst in dieser größten Kreuzesnot. Er hörte. Er hat mich auf einen Fels gestellt. Er hat mich herausgezogen aus Schmutz und Schlamm. Gott hat diesen Schrei gehört. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Ich möchte jetzt nicht bloß mich drauf deshalb daran aufhalten, dass ich hier und da kleine Gebetserhörungen in meinem Leben erfahren habe, die mir ganz wunderbar sind. Die größte Erhörung ist geschehen, dass Gott diesen Jesus, auf dem die ganze Sünde der Welt liegt, nicht verstoßen hat, sondern angenommen hat in der Auferstehung. Das ist wahr, dass Gott das hört. Und deshalb ist dieser Freudenschrei da. Und wenn wir Zeugnis geben von unserem Glauben, dann bekennen wir das, weil wir es in kleinen Dingen ebenso erleben, dass Gott aus großer Not herausretten kann, weil er den Schrei hört in dieser letzten Verlassenheit eines Menschen, wo man nimmer weiß, wohin soll ich mich noch wenden. Wenn Chöre ein großes Oratorium einüben, brauchen sie viele Proben. Man muss sich immer wieder treffen. Und ein richtiger Chorleiter, der fängt immer wieder an, das gründlich einzuüben. Und wenn unser Gott uns dieses neue Lied einübt, dieses fröhliche Danklied, dann macht er Chorproben. Wissen Sie, wo Sie diese Chorproben Gottes haben? Wenn Sie an Gräbern stehen, wenn Sie zerschlagen sind, dann hat Gott Chorprobe mit Ihnen. Es gibt Tage, da können wir ganz laut singen. Und dann winkt Gott ab und führt uns weiter in den nächsten Tag hinein und da liegt man am Boden zerstört und weiß nicht mehr, wie man singen soll. Und auf einmal merkt man, er gibt mir das neue Lied, denn das Lied ist nicht ein Lied, das ich singe aus Freude über meinen Glauben, sondern weil mir Gott immer wieder dieses Wunder so groß macht, dieses Wunder, dass er sich zu mir herunterbeugt. Wenn ich drunter leide, unter meinem nichtigen Leben, unter meiner Schuld, unter meiner Gottlosigkeit, unter meiner fehlenden Heiligung, dann wird mir dieses groß, dass Jesus mich erwählt hat und dass nichts mich aus seiner Hand reißen kann. Er hat mir dieses neue Lied gegeben. Davon reden wir, wenn wir Zeugnisse geben von Jesus. Diese Zeugnisse zeigen den Menschen heute den rettenden Ausweg. Wir zeigen ihnen Jesus. Die Deutsche Evangelische Allianz hat den heutigen Sonntag zum Sonntag durch Fürbitte für die leidende und verfolgte Gemeinde erklärt. Nun haben wir das ja so oft immer wieder durch meine Arbeit, dass wir das oft erwähnen, aber ich will das doch auch hier noch an dieser Stelle tun. Wir haben nun sehr genaue Berichte bekommen von diesem Prozess, der gegen Georg Wiens dort in Kiew stattgefunden hat, 5 Tage lang. Die Mutter Lydia Wiens, diese kranke Mutter, die selber lange in Haft war, wurde gleich am Anfang aus dem Prozess ausgeschlossen. Und die Familienangehörigen waren in großer Sorge, wie dieser Georg Wiens nach seinem langen Hungerstreik nun diesen Prozess durchsteht. Als ihm der Vorsitzende eröffnet hat, dass der Rechtsanwalt aus Norwegen ihm nicht genehmigt worden sei, hat Wiens sich erhoben und hat gesagt, dann verzichte ich darauf, einen sowjetischen Anwalt zu nehmen, dann lasse ich Gott meine Verteidigung übernehmen. Und Sie wissen ja, dass er diese 10 Jahre bekommen hat, aber die Familienangehörigen sagten nachher, sie hätten ihren Vater schon lange nicht mehr so fest und so fröhlich gesehen. Er zog mich aus der grausamen Grube. Und doch glaube ich, dass so ein Mann heute in seinem Gefängnis zerschlagen und müde drin sitzt und kein Lob über seine Lippen bringt, weil das in Auf und Ab geht. Und dann lernt man dieses Lob in den Chorproben Gottes. Dieses Lob und merkt, nicht ich kann dieses Lob machen, sondern es ist ein Lob, das ich davon gewinne, weil mir Jesus groß wird, der mich hält und der mich trägt. Und das Zweite, was zu einem guten Zeugnis gehört. Also das erste war, dass ich den rettenden Weg zeige, wo ich herauskomme, wo ich auf den Grund komme. Das zweite, zu einem Zeugnis gehört gute Theologie. Wenn Sie Theologie hören, denken Sie vielleicht auch an Seminare und Universität, an Fakultät und Bücherstaub und Bibelkritik. Nein, Theologie ist unser Reden von Gott. Und im Zeugnis, im Reden von Gott über unseren persönlichen Erfahrungen steckt beste Theologie. Der David sagt darin in dem Psalm etwas ganz Wichtiges. Herr mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken. Nachher sagt er, man kann sie nicht einmal zählen, wie groß Gott ist. Und manche Leute sind ganz berauscht, wenn sie dann über Gott nachsinnen, wenn sie dann die Größe Gottes theologisch beschreiben sollen, dann reden sie von der Tiefe des Daseins und vom So-Sein Gottes und so, von der Allmacht und von der Allwissenheit. Und die merken gar nicht, dass sie lauter bla 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 sagen, lauter Worte, die nichts sagen. Was heißt denn Allmacht? Das ist doch nur ein Wort, das etwas anderes ist als menschliche Ohnmacht, aber konkret habe ich noch nichts gesagt. Der David sagt, Herr, was ich von deiner Theologie habe, das habe ich alles erfahren, das ist nämlich das, was du an mir bewiesen hast. Deine Gedanken, die du an mir bewiesen hast. Du bist ja ein Gott, der alles, was du bist, den Menschen schenkst. Ich will kein einziges Wort von dir gebrauchen, das ich nicht selber bestätigen kann, das ich nicht praktiziere, das ich nicht durchlebe und erfahre mit dir. Als Mose einst Gott fragte, gib mir doch eine Definition von deinem Gottesbegriff in dieser Welt der Religionen, da hat Gott ihm diese eine Definition gegeben. Ich werde sein, der ich sein werde. Mose, mach doch die Augen auf. Übermorgen, wenn du vor Pharao stehst, dann wirst du erkennen, wer ich bin. Du brauchst doch keine Worte von mir. Ich bin doch ein Gott, der Taten schafft. Dann standen sie am Schilfmeer und schrien zum Herrn, waren verzweifelt und mutlos. Und auf einmal hat Gott sich den Namen gegeben, der die Fluten teilt. Und wieder Tage später, da waren sie wieder missmutig und lästerten Gott. Und auf einmal lässt Gott Brot vom Himmel regnen. Und wenn sie dann dieses Wort sagten, Heiland, Retter, König, Herr, dann waren das erlebte Worte. Sie wussten, wer Gott ist. Sie hatten eine Theologie, die sie erfahren hatten. Nicht, dass einer meint, Gott sei nur das, was ich jetzt mit meinem kleinen Köpfchen verstehe. Das meine ich nicht. Sondern Gott will uns seine ganze Größe, seine ganze Weite, sein ganzes Wissen darreichen. Aber gebrauchen Sie doch nicht so dumme Worte wie Allmacht Gottes und Allwissenheit und spekulieren Sie darüber. Was ist denn die Allmacht Gottes? Allmacht Gottes kann ich nicht abstrakt denken. Allmacht Gottes bedeutet für mich, wenn ich am Grab stehe, dann denke ich daran, wie unser Gott einmal ruft und diese Gräber öffnet. So wie er bei diesem Lazarus gerufen hat, komm heraus, wo schon der Dunst der Verwesung überm Grab lag. Das ist Allmacht Gottes. Wo eine Maria Magdalena zu Jesus kam und wo man sagt, wie kann man eigentlich so ein Menschenleben nochmal sanieren? Die müsste man ja lebenslang in die Kur stecken, bis die all ihre schädlichen Einflüsse wieder ablegen kann. Und Jesus macht mit einem Wort ein ganzes Leben wieder heil. Allmacht Gottes. Meine Theologie, die in einem Zeugnis drin steckt, die man erfahren, erlebt hat, die man kennt, von der man weiß, die Schrift, die man im eigenen Leben praktiziert hat und bestätigen kann, das gehört zu einem Zeugnis, beste Theologie. Das lassen wir uns nicht zwischen Buchdeckel hineinstecken, das gehört ins Leben, gute Theologie, gutes Reden von Gott. Noch ein letztes, Zeugnisse weisen von uns weg. Zeugnisse weisen von uns weg. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass wir also mit Menschen oft zu reden haben, die sagen, geht mal doch weg mit eurem persönlichen Zeugnis, mit diesem direkten und aufdringlichen Reden eurer Erfahrungen. David sagt, ich will meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du, deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Wie machen Sie es denn? Sie verhehlen es doch. Sie sagen, ich geniere mich so und passt das rein und soll ich erzählen und der andere hat doch keine Lust dazu. Sie geben sich mit lauter unwahren Ausreden ab. Dabei warten um sie her so viele Menschen, die von ihnen keine Predigtsprüche haben wollen, sondern ihr Zeugnis, ihre Erfahrung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. David hat gesagt, ich muss davon reden. Er hat noch einen anderen Ausweg gesehen, noch eine andere Antwort, die er eigentlich Gott bringen wollte. Und das ist ganz nett zu beobachten, wie er das sagt, ich will Gott meinen Gehorsam geben. Eigentlich müsste man ja Gott niederschlachten. Es wäre ein Fest, wenn wir da vorne einen zerlegen würden und für Gott abbrennen würden, wie im alttestamentlichen Volk. Aber das sagt der David schon selber, obwohl er ja noch nicht einmal den Tempel Salomos kannte. Es ist eine unpassende Art, Gott Opferstiere darzubringen. Es ist irgendwie zu wenig. Eigentlich müsste man Gott das Opfer eines ganzen Lebens bringen, in Gehorsam. Die Worte, die er hier spricht, sind gewaltig. Aber dann wissen Sie ja, dass David mehrfach an diesem eigenen Wunsch zerbrochen ist. Und David ist uns ja haushoch überlegen. Was sollen wir erst sagen in Sachen Gehorsam? Schon sein Vorgänger Saul ist daran zerbrochen. Und nach ihm hat sein Sohn Salomo gebeten, als er sich von Gott so einen freien Wunsch wünschen durfte, du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Das ist doch die Not unseres Lebens, dass man gehorsam sein kann. Gib mir das. Und er ist wieder gescheitert. Und deshalb wird genau dieser Psalm 40 in Hebräer 10 noch einmal aufgenommen und wird gesagt, das können Menschen gar nicht Gott versprechen, ich will dir gehorsam sein. Heute gibt's auch so viele Christen, die sagen, ich will für Gott was tun, ich will was machen. Ist ja schön, wenn sie was wollen, was müssen sie wissen, wie wenig rauskommt aus den Sprüchen und aus den Vorsätzen. Da steht in Hebräer 10 dann das Wort, dass in seinem Willen, in dem Willen Jesu, der gehorsam sein wollte zum Vater, sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Christi. Ihr braucht keine blöden Versprechungen zu geben über eure Treue und was ihr für Gott alles macht. Es wäre ja unwahr und erlogen. Er hat uns geheiligt. Wir sind hineingenommen in den Gehorsam Jesu. Ja, sollen wir gar nichts mehr tun? Brauchen wir nichts mehr tun? Wenn ihr Zeugnisse gebt, redet nicht viel von euren Vorsätzen, redet von der großen Liebe Gottes in Jesus, dass sogar Jesus für uns schon den Gehorsam geleistet hat. Ja, und das macht ja ein sorgloses Leben. Wie heißt es im Heidelberger Katechismus? Macht das nicht sorglose und verruchte Leute? Jetzt werden wieder ein paar sagen, das ist so eine Predigt, da geht einer raus und tut nichts. Nein, wer das erfahren hat, wie Jesus mit einer großen Liebe uns hier hineinnimmt, nur dass er uns das sagen will, ich möchte, dass du bei mir bist, ich möchte, dass dein Leben auf dem Grund steht, ich möchte, dass du nicht untergehst wie Salomo und David, ich möchte, dass du Heilsgewissheit hast, der kann dann mit dem Heidelberger Katechismus sagen, nein, denn das ist unmöglich, dass die, so Christus, durch wahren Glauben sind eingepflanzt, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen sollen. Wer Jesus erlebt hat, der lebt aus Dankbarkeit. Den Weg, den Jesus uns weist und seine Gebote sind uns ganz wichtige Hilfen, Orientierungspunkte. Wo sollen wir denn sonst noch hingehen, als da, wo wir leben können? Das ist nicht das Thema unseres Zeugnisses, was wir alles Großes tun und schaffen wollen. Das Thema unseres Zeugnisses ist, dass wir auf Jesus hinweisen, der alles für uns getan hat, der unser Leben so beschenkt hat. Ich wünschte mir, dass Sie keine stummen Hunde sind, sondern dass Sie reden von dem, was Sie erfahren haben, mit Ihrem Herrn Jesus. Amen.